Als Kind und Jugendlicher habe ich sehr, sehr, sehr gerne Karl May gelesen. Fast alle Bücher, ich glaube so an die 70, werde ich damals durchgelesen haben. Noch jemand mit dieser Leidenschaft unter uns? Ein paar wenige. Sehr schön. Eine meiner liebsten Szenen, die da ab und zu in diesen Büchern vorkamen, war folgende. Old Shatterhand reitet alleine durch die Prärie, durch den wilden Westen und trifft dann irgendjemand. Und natürlich kann es nicht ausbleiben, dass dann auch das Gespräch irgendwann auf die Begebenheiten kommt, die sich dann zugetragen haben und wo natürlich Winnetou und Old Shatterhand auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und dieser Unbekannte, den er da trifft, der sagt dann, ja, also von Old Shatterhand habe ich schon so viel gehört, ich würde den auch gern mal treffen. Und er weiß nicht, dass Old Shatterhand neben ihm reitet. Old Shatterhand ist inkognito und natürlich geht dann die Handlung so, dass es auf irgendwelche lustigen oder teils auch dramatischen Ereignisse zusteuert, wo dann plötzlich deutlich wird für den Betreffenden, ach, ich bin ja die ganze Zeit mit Old Shatterhand unterwegs gewesen und ich habe es nicht gemerkt. Die Geschichte, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen, ist ganz ähnlich. Nur, dass es nicht um Old Shatterhand geht, sondern um den lebendigen Gott. Wir lesen aus 1. Mose 28 ein paar Verse. Und Jakob zog aus von Beer-Sheva und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hingehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Wenn nicht, bitte, bitte nachlesen in eurer Bibel. Eine ganz wichtige Geschichte im Alten Testament, gleich am Anfang der Bibel. Einer der Erzväter Israels. Jakob ist auf der Flucht. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich darüber hier auch schon mal gepredigt. Jakob ist auf der Flucht. Er hat seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder Esau betrogen. Um den Segen, um den Erstgeburtssegen. Und der Esau schmiedete Rachepläne. Ja, wenn der Vater jetzt dann bald unter der Erde ist, Isaak war schon alt und betagt, wenn der Vater jetzt dann bald unter der Erde ist, dann werde ich mir den Jakob vorknöpfen und dann werde ich es ihm heimzahlen. Ich werde ihn umbringen. Jakob spürt es, dass das Ende Isaaks naht. Er spürt, dass sein Bruder Esau Rachepläne hat und er flieht. Er flieht in das Land der Vorfahren, ungefähr 1200 Kilometer nach Nordosten. Und unterwegs muss er ja oft übernachten. Er kommt an eine Stätte. Zunächst wird der Name nicht genannt. Später erfahren wir eine kanaanäische Stadt namens Luz. Er kommt dorthin und er muss übernachten, weil es schon dunkel wird. Im Orient wird es dann sehr schnell dunkel, wenn die Sonne untergeht. Es ist keine so eine lange Dämmerungszeit wie hier im Norden. Und dann muss man schnell gucken, wo man übernachtet. Er bereitet also seinen Übernachtungsplatz vor. Er sucht sich einen großen Stein. Ich habe immer gedacht, da hat er seinen Kopf draufgelegt, aber das steht gar nicht drin. Es wäre auch ein bisschen unbequem. Sondern dieser Stein, den hat er an sein Kopfende gelegt. Und der Stein diente als Schutz. Dass in der Nacht niemand über ihn stolpert oder auf seinen Kopf tritt. Der Kopf ist ja das Empfindlichste, wenn man da so ungeschützt liegt oder dass kein Tier dann auch auf ihn drauftritt. Der versucht also wenigstens für seinen Kopf so ein bisschen einen Schutzraum zu schaffen unter freiem Himmel. Und er schläft ein und dann hat er diesen Traum. Es steht, es ist ein Traum, aber durch die späteren Ereignisse wird deutlich, es ist nicht nur ein Traum. Ein Traum, das sozusagen ist ja Kopfkino, das sich nur in unserem Kopf abspielt. Aber es wird deutlich, nein, es ist eigentlich mehr als ein Traum, es ist eine Vision. Er sieht etwas, das real ist. Es ist also nicht nur ein Traum, sondern es ist eine Vision, eine echte Gottesbegegnung. Er sieht diese Himmelsleiter. Und die Engel, heißt es dort im Bibeltext, auf- und niedersteigen. Es wird extra so ausgedrückt. Auf- und niedersteigen. Ist ja interessant, oder? Es heißt nicht, und er sieht die Engel herabkommen, sondern es steht, er sieht die Engel auf- und niedersteigen. Das heißt, die sind ja schon da. Die sind schon auf der Erde. Gottes Gegenwart ist ja schon da. Was passiert, ist, dass in diesem Moment Himmel und Erde miteinander verbunden werden. Dass Himmel und Erde verschmelzen zu einer Realität. Nicht zwei getrennte Welten, sondern dass das wie eine Welt wird, wie eine Wirklichkeit. Himmel und Erde berühren sich, werden eins in dieser Himmelsleiter. Und die Engel Gottes steigen auf und nieder. Und dann plötzlich heißt es, stand der Herr ganz nah bei ihm. Auch da habe ich immer so ein bisschen abgespeichert, ich weiß nicht woher, vielleicht aus Bildern, aus Kinderbibeln, dass Gott oben an der Leiter steht. Aber das steht nicht da. Es steht, und plötzlich war der Herr bei ihm. Und er redet zu ihm. Gott spricht. Und er gibt ihm Zusagen, die er seinem Großvater Abraham schon gegeben hat. Er erneuert den Bund, er erneuert den Segen, den Gott Abraham gegeben hat. Er erneuert ihn und spricht ihn Jakob zu. Und als Kind schon fand ich das irgendwie immer schon ein bisschen ungerecht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Der Jakob hat seinen Bruder betrogen. Er hat gelogen. Er hat ein falsches Spiel getrieben. Er hat seinen Vater hinters Licht geführt. Er hat sich diesen Segen erschlichen. Und ich habe mich immer solidarisiert mit Esau.
Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Typen unter uns. Es gibt Menschen, die solidarisieren sich vielleicht eher mit den Opfern und sagen, es ist aber ungerecht. Und ich fand das immer schon so ein bisschen, dass Gott jetzt diesem Betrüger da begegnet. Der, der sich den Segen erschlichen hat, der wird jetzt irgendwie von Gott auch noch privilegiert. Aber eigentlich ist es, wenn ich tiefer darüber nachdenke, eine unglaublich tröstliche Adventsbotschaft. Gott begegnet uns nicht, weil wir heilig sind. Gott begegnet uns nicht, weil wir perfekt sind, weil wir alles richtig machen. Und Advent wird es nicht, weil wir alle Weihnachtsgeschenke rechtzeitig besorgt haben und weil wir das Haus so schön geschmückt haben und weil uns alles so gut gelingt, sondern Advent wird es, weil Gott uns begegnen möchte. Weil Gott auch den Betrügern begegnen möchte. Und weil Gott den Menschen nahe ist, die ihn brauchen. Und nicht den Menschen, bei denen sowieso alles glatt läuft. Jakob, der Betrüger. Gott sucht ihn auf. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen da bist. Was so auf deinem Konto sich alles angesammelt hat. Und wo du vielleicht innerlich denkst, so kann Gott mir nicht begegnen. So bin ich nicht würdig. Bin ja eigentlich gar kein Kandidat, dass Gott mich besuchen kommen könnte, dass Gott zu mir kommt. Da gibt es vielleicht qualifiziertere Menschen. Und dennoch gilt dir heute Morgen diese frohe Botschaft. Gott besucht dich. Gott kommt zu dir. Jakob wacht auf. Jakob wacht auf und das Erste, was ihn erfasst, was ihn packt, ist ein furchtbares Erschrecken. Auch interessant. Eine ungeheure Ehrfurcht, die ihn packt. Mensch, Gott ist da. Und ich hab's nicht gewusst. Ein Schrecken, der ihn packt. Wenn Gott da ist, wow, und ich bin so, wie ich bin. Ich bin Betrüger. Ich bin Lügner. Ich bin auf der Flucht. Wenn ich gewusst hätte, dass Gott da ist, vielleicht hätte ich einen großen Bogen um ihn gemacht. Das ist ja auch gefährlich. Gott ist ja heilig. Und wie kannst du in Gottes Gegenwart sein und einfach so tun, als ob nichts wäre? Vielleicht hätte ich mich noch mal gewaschen, wenn ich das gewusst hätte. Er erschrickt. Gott ist da. Das ist keine Angst, das ist Ehrfurcht. Das ist dieses Gefühl, Mensch, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass Gott zu mir kommt. Ich vergehe ja, ich kann doch nicht so bleiben, wie ich bin. Dieses Erschrecken, Gott ist da und ich habe es nicht erkannt. Und das ist ein Satz, über den denke ich schon seit Wochen nach. Und ich habe es nicht erkannt. Luther übersetzt, und ich habe es nicht gewusst, aber das trifft es nicht wirklich. Da geht es nicht um Wissen. Woher hätte es denn wissen können? Ist ja nichts, was im Telefonbuch steht oder so, was man nachschlagen kann. So mit Google mal vorher gucken, die Route googeln. Ach, und da ist ja Gott. Nein, hier steht, ich habe es nicht erkannt, da steht ja da. Das ist etwas, wo Jakob sagt, und ich hab nicht die richtigen Augen dafür gehabt. Ich bin so blind. Versteht ihr, wie stolpern wir eigentlich durch unsere Welt? Wie gehen wir eigentlich durch diesen Advent? Wie oft ist Gott da und wir haben keine Augen für ihn? Und wir haben ihn nicht erkannt. Wir gehen da einfach dran vorbei. Wir betrachten die Welt oder die Zeit, die Situation, die Begegnung mit Menschen als gottlos. Gottlos. So, als ob Gott nicht da wäre. Und eigentlich fehlen uns vielleicht nur die richtigen Augen dafür. Mich beschäftigt das. Und ich möchte ja heute Morgen nicht nur über Jakob predigen, sondern ich möchte ja uns selber mit in diese Geschichte hineinnehmen und möchte ein paar Gedanken ausführen mit euch gemeinsam heute Morgen, was diese Geschichte für uns bedeuten könnte. Der erste Punkt: Leben mit dem verborgenen Gott. Leben mit dem verborgenen Gott. Gott ist inkognito an diesem Ort. Gott ist verborgen, aber er ist da, aber verborgen. Und wisst ihr, ich habe so eine große Sehnsucht in meinem Herzen, dass Gott offenbar ist. Kennt ihr vielleicht auch diesen Wunsch, diese Sehnsucht? Gott, zeig dich doch! Wo bist du denn? Und weil wir ihn nicht sehen oder spüren, schließen wir oft daraus, er ist gar nicht da. Aber das ist eine Lüge. Das ist nicht die Realität. Er ist da, aber er ist verborgen. Gott liebt es, in dieser Welt inkognito unterwegs zu sein. Gott ist verborgen gegenwärtig. Und es passiert selten, dass Gott mal so den Vorhang wegzieht und sein Inkognito lüftet. Ab und zu passiert das, aber nicht oft. Also ich zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal lese ich Berichte und Bücher, wo ich den Eindruck habe, die Menschen, die das schreiben, die behaupten, dass sie ständig mit dem offenbaren Gott leben. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Gott liebt es, inkognito mit uns unterwegs zu sein. Und Glauben heißt, mit dem verborgenen Gott zu rechnen. Das ist Glaube. Es gibt ein weit verbreitetes, landläufiges Missverständnis von Glauben. Glaube würde bedeuten, sich etwas einzubilden, was es gar nicht gibt. Ja? Eigentlich ist die Welt irgendwie so, die funktioniert eigentlich so ganz gut und wir wissen ja eigentlich, wie alles entstanden ist und eigentlich brauchst du eigentlich keinen Gott, aber es gibt halt ein paar Menschen, denen geht es besser, wenn sie sich einbilden, dass da was da wäre. So. Und das ist Glaube. Also Glaube würde bedeuten, die Welt oder die Realität ist, wie sie ist, aber du brauchst halt noch die Vorstellung, manche Leute brauchen das, dass da irgendjemand ist. Aber das ist nicht das biblische Verständnis von Glauben. Glaube ist was ganz anderes. Glaube ist, die Realität ist viel tiefer, als du sie normalerweise erkennst. Und du rechnest mit dem anwesenden Gott, der verborgen da ist. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Überführtsein von dem, was man nicht sieht. Ja, du siehst es nicht. Das stimmt. Wir sehen Gott nicht. Wir spüren ihn oft nicht. Aber was Jakob in dieser Situation entdeckt, er ist ja da. Ich habe es nur nicht gewusst, ich habe es nur nicht erkannt. Und das ist Glaube. Glaube bedeutet, mit dem verborgenen Gott unterwegs zu sein und so mit ihm zu rechnen, als ob dieser Vorhang nicht da wäre. Ich wünsche mir das Ich wünsche mir das für diese Adventszeit. Mehr mit Gott zu rechnen. Auch wenn ich ihn nicht spüre. Ich glaube, diesen Wunsch, dass wir Gott spüren, dass er sich manifestiert, dass er sich uns unwiderlegbar zeigt und offenbart, diesen Wunsch erfüllt uns Gott nicht so oft, wie wir das gerne hätten. Es gibt vielleicht wenige Momente in deinem Leben, in deinem Alltag, wo du sagst, wow, da hatte ich so was wie eine echte, greifbare Gottesbegegnung. Vielleicht wartest du schon viele Wochen oder Monate auf so etwas. Lass dich nicht in die Verzweiflung bringen. Gott ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Rechne mit ihm, bau auf ihn. Das ist Glauben. Ich wünsche mir für mich persönlich Glauben in dieser Adventszeit. Zweiter Punkt, also erster Punkt war Leben mit dem verborgenen Gott. Zweiter Punkt, Leben zwischen dem ersten Advent und dem zweiten Advent. Leben zwischen dem ersten Advent und dem zweiten Advent. Ich meine jetzt aber nicht den Wochenrhythmus. So, jetzt letzten Sonntag war erster Advent, heute ist zweiter Advent. Ich meine was anderes. Der erste Advent, das erste Kommen von Jesus war vor 2000 Jahren. Da ist Jesus als Mensch auf die Erde gekommen. Da wurde Gott Mensch. Das war jetzt sozusagen der erste Advent. Und der zweite Advent, das ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Und wir leben dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Advent. Leben zwischen dem ersten und dem zweiten Advent. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, da war Gott gegenwärtig auf dieser Welt. Körperlich, leibhaftig, persönlich. Und da war Bethel, Haus Gottes. Ja, Jakob nennt ja diesen Ort, wo er dann realisiert, da ist ja Gott, er nennt diesen Ort Bethel. Und Jesus ist sozusagen Bethel in Person. Dort, wo Jesus war, dort war Gott wirklich greifbar. Jesus ist in Person das Haus, die Gegenwart Gottes. Er ist Gott selber. Aber auch Jesus war die meiste Zeit inkognito unterwegs. Und nur manchmal und in bestimmten Begegnungen kam es dazu, dass dieser Vorhang weggezogen wurde. Als dieses Baby in dieser Krippe lag, in diesem Stall, da war das ein ganz gewöhnliches Baby. Und der Engel sagt den Hirten, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Als der Engel Maria sagte, du wirst schwanger werden. Und da sagt die Maria, wie soll das gehen? Ich weiß ja von keinem Mann. Als Petrus mit Jesus auf dem See ist und Fische fängt, da war Jesus für ihn ein Rabbi. Und als plötzlich das Netz voll ist und dieses Wunder geschieht, da plötzlich entdeckt er, das ist ja, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Da plötzlich merkt er, da ist ja Gott da, inkognito, ich habe es ja gar nicht gewusst. Und als Jesus immer wieder den Menschen begegnet, Da spüren sie plötzlich, jetzt ist Gott da. Und wir haben es nicht gewusst. Immer wieder kommt es zu diesen Begegnungen von Jesus mit den Menschen und die Menschen merken, jetzt hat mich Gott berührt. Und ich habe es nicht geahnt, dass in diesem Menschen Jesus von Nazareth mir tatsächlich Gott begegnet. Gott wird Mensch. Und als Jesus auf diese Erde gekommen ist, da war Bethel leibhaftig. Der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Aber wir haben damals nicht gelebt. Und wir verlassen uns auf das Wort seiner Zeugen. Wir verlassen uns auf das Wort seiner Zeugen und glauben und vertrauen dieser Botschaft. Und wir leben deshalb in der Erwartung des zweiten Advents, in dieser Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Und in diesem Warten vom ersten auf den zweiten Advent leben wir in dieser Spannung, in dieser Zwischenzeit, in diesem Hoffen, in diesem Glauben, in diesem mit Gott inkognito unterwegs sein und trotzdem eine Hoffnung zu haben, dass Gott mit uns ist. Und der zweite Advent, so heißt es dann in der Offenbarung, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Da kommt das himmlische Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde und dann wohnt Gott mitten unter seinen Menschen, Bethel, dann wirklich in Vollendung. In diesem Zwischenraum leben wir. Es ist nicht immer leicht. Was trägt uns? Was trägt uns in diesem Zwischenraum, in dieser Zwischenzeit? Das ist mein dritter und letzter Punkt. Leben in Bethel. Also der erste Punkt war Leben mit dem verborgenen Gott. Der zweite Punkt, Leben zwischen dem ersten und dem zweiten Advent. Der dritte Punkt, Leben in Bethel. Lasst uns noch mal in die Geschichte zurückgehen mit Jakob. Vielleicht schlagen wir auch, Katharina, vielleicht kannst du uns noch mal helfen, vielleicht schlagen wir noch mal auf ab Vers 15. Genesis 28, ab Vers 15, genau. Gott redet zu Jakob. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hingehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Da stand Jakob auf früh am Morgen und nahm den Stein und salbte ihn und so weiter. Ich glaube, dass Jakob die Pointe dieser Begegnung verpasst hat. Jakob hat die Pointe verpasst. Jakob salbt einen Stein und sagt, hier ist der Ort Gottes. Hier ist Bethel. Hier wohnt Gott. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif damals. Ich glaube, er hat die Pointe dieser Begegnung verpasst. Denn Gott hat etwas anderes zu ihm gesagt. Gott hat nicht gesagt, ich wohne hier, ich bin hier. Was hat Gott gesagt zu ihm? Schaut in Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir. Jakob macht aus dieser Gottesbegegnung so was wie so eine magische Ortsgeschichte. Wow, da war Gott. Er muss ja irgendwie hier einen Stein salben. Und später kommt er auch wieder zurück nach Bethel. Und dann wird Gott so quasi magisch eingebunden an einen Ort. Aber das hat Gott gar nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin mit dir. Du bist Bethel. Ich wohne doch nicht hier, wo dieser komische Stein liegt. Ich bin doch mit dir. Du bist der Ort, wo ich gegenwärtig bin. Mit dir bin ich, mit dir gehe ich. Überall, wo du bist, ist Bethel. Und der Jakob hat es nicht gecheckt. Und genau das ist das Evangelium für heute. Wo du bist, ist Gott gegenwärtig. Gott ist nicht hier in der Freien Evangelischen Gemeinde, Hans-Klemm-Straße 9, hier auch. Gott sei Dank. Und Gott ist nicht nur manchmal an besonderen heiligen Momenten da und bestimmten Orten. Und dann ist Weihnachten rum und dann müssen wir wieder ein Jahr warten. Naja, vielleicht noch an Ostern oder so. Nein. Gott ist mit dir. Gott ist mit mir, Gott verspricht mir seine Gegenwart. Und das ist das, was Gott uns mitgegeben hat zwischen dem ersten und dem zweiten Advent. Seinen Geist, seine Gegenwart. Paulus sagt denn mal, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr nicht, dass Gott in euch wohnt? Wer sich Jesus Christus anvertraut, wer an Jesus glaubt, mit dem ist Gottes Geist unterwegs vom ersten zum zweiten Advent. Und es gibt keine Sekunde, in der du ohne Gott leben musst. Und es gibt keinen Ort, der nicht Bethel ist. Keinen Ort. Lass mich da noch zwei Gedanken dranhängen. Der erste Gedanke, ein heiliges Erschrecken. Ein heiliges Erschrecken. Der Jakob ist erschrocken, als er realisiert hat, dass Gott da ist. Wow, 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 Moment. Wisst ihr, ich wünsche mir das auch für mich und für uns ganz neu. Wenn Gott da ist, wenn der Heilige Geist bei mir ist, wenn Gott mit mir ist, dann kann ich doch nicht so leben, als ob er nicht da wäre, oder? Dann kann ich doch nicht den ganzen Scheiß meines Lebens einfach so weitermachen wie bisher, oder? Es geht doch nicht. Du kannst doch nicht so leben, als ob Gott nicht da wäre. Das machen wir ja noch nicht mal, wenn wir Sonntagmittagsbesuch haben, oder? Oder wer von euch, keine Ahnung, putzt sein Haus oder schaut komische Filme oder schreit mit seinen Kindern rum, wenn Besuch da ist. Das versuchen wir ja schon, wenn Besuch da ist, möglichst brav und lieb zu sein. Wenigstens solange die da sind, soll es einigermaßen normal bei uns zugehen. Ja, und jetzt ist Gott da. Entschuldigung. Wie können wir glauben, dass wir so weitermachen können wie bisher? Den ganzen Murks unseres Lebens einfach so weiterführen. Das geht nicht. Ich bitte euch, lasst uns wieder erschrecken. Nicht negativ, aber lasst uns wieder erschrecken und sagen, Gott, wenn du wirklich da bist, dann muss ich aufräumen bei mir. Kann ich nicht so weitermachen. Dann möchte ich so leben, dass mein Leben deiner Gegenwart entspricht. Möchte ich Sünde beim Namen nennen und Sünde benennen und bekennen. Möchte ich mit Gewohnheiten brechen, die mich krank machen, die mich letztendlich kaputt machen oder meinen Partner. Ich möchte Ordnung bringen in meine Finanzen. Ordnung in mein Leben. Adventszeit ist immer Vorbereitungszeit, Reinigungszeit. Eine Zeit, wo wir uns der heiligen Gegenwart Gottes bewusst werden. Das ist Adventszeit. Und wenn wir die Adventszeit nur nutzen, um Plätzchen zu backen oder die Fenster zu schmücken, dann haben wir wirklich was nicht gecheckt. Das ist auch schön. Das ist nur das äußere Zeichen dessen, dass wir unsere Wohnung schmücken. Dass wir unseren Körper, unser Dasein auf Gott ausrichten. Heiliges Erschrecken. Lasst uns wieder Einkehr halten und Auskehr in unserem Leben, dass wir das rausschmeißen, was da nicht reingehört. Und der zweite Punkt ist eine unbändige Hoffnung und Freude. Eine unbändige Hoffnung und Freude. Wenn Gott wirklich da ist, wenn ich Bethel bin, wenn Gott in mir wohnt, dann nehme ich den überall mit. Gott, der ist immer überall dabei. Dann gibt es keinen Ort, wo nicht Bethel ist. Das möchte ich jetzt wirklich ganz bewusst auch so aussprechen. Dann ist dein Krankenbett Bethel. Dann ist deine Ehekrise Bethel, der Ort Auch dort ist Gott gegenwärtig. Dann ist deine Arbeitslosigkeit Bethel. Und du kannst jetzt jede schwierige Situation in deinem Leben hier eintragen. Und das würde Glauben bedeuten, zu sagen, und da ist Gott auch mittendrin. Mitten in dem, wo ich eigentlich denke, das passt überhaupt nicht, das geht gar nicht. Wenn Gott da wäre, würde alles ganz anders aussehen. Den verborgenen Gott entdecken, dort, wo wir sind. Gott ist da, das ist Hoffnung. Es gibt keinen Ort. Die Waschküche ist Bethel. Und auch der Ort, wo gerade dein Computer abgestürzt ist, ist Bethel. Und das Klassenzimmer ist Bethel. Und dein Auto ist Bethel. Der Ort, wo Gott mit dir ist. Gott, öffne uns die Augen, dass wir nicht so blind durch die Weltgeschichte stolpern und dich nicht erkennen. Wo erkenne ich Gott mitten in meiner Schwierigkeit? Aber nicht nur die Schwierigkeiten, auch die Höhepunkte meines Lebens, die Geburt des Kindes, die gelingende Partnerschaft, vielleicht ein tolles Naturereignis, was auch immer, auch das ist Bethel. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Lasst uns die Realität nicht aufteilen in Bereiche oder Zeiten, wo Gott ist und wo er nicht ist. Lasst uns Gott mit reinnehmen in unser ganzes Leben. Dann ist Advent. Und dann sind wir auf dem Weg zum Stall. Weil dann Gott immer wieder, wann es ihm gefällt, Zeiten schenken wird, wo er den Vorhang wegzieht. Und wir wieder einen kurzen Blick werfen dürfen auf die Herrlichkeit Gottes. Auf seine Schönheit, auf seine Gnade. Gott wird uns immer wieder solche Momente schenken. Ich bin überzeugt davon. Du darfst damit rechnen. Aber du lebst dann nicht nur von diesen Momenten, von diesen außerordentlichen Ereignissen in deinem Leben. Gott ist auch dazwischen mit uns unterwegs. Ich möchte dich jetzt während einer kurzen Zeit der Stille, bevor ich dann bete, ich möchte dich einladen, an einen Ort oder in eine Zeit zu gehen in deinem Leben oder in eine Situation, wo du Gott vermisst, wo Gott scheinbar nicht da ist. Und dann möchte ich dich einladen zu beten, Herr, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen. Lass mich glauben, dass du da bist, auch in dieser Situation. Und lass mich erkennen, wo und wie du in dieser Situation gegenwärtig bist. Und was das für diese Situation und für mein Leben bedeutet, wenn du da mit drin bist. Möchte ich einladen, jetzt einfach in einer Zeit der Stille an so einen Punkt, so einen Ort, so eine Begegnung, eine Situation zu gehen und Gott einzuladen und sagen, sei du mit mir. Danke, dass du da bist. Ich will diese Situation in deiner Gegenwart leben und gestalten. Lass uns so in die Begegnung, in das Gespräch mit Gott gehen. Ich werde dann mit einem Gebet abschließen und dann wird uns die Band in das Lied mitnehmen. Jesus Christus, du bist Bethel, der menschgewordene Gott. Du bist auf diese Erde gekommen, Mensch geworden, um uns zu besuchen, damit wir nicht mehr gottlos leben. Du bist gekommen, um uns den Vater zu zeigen und uns mitzunehmen in die Gegenwart Gottes. Und in diesem Wandern zwischen dem ersten und dem zweiten Advent gehst du mit uns, Jesus. Du gehst mit uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So hast du es versprochen und du gehst mit uns in jede Situation, jeden Ort, jede Begegnung. Und wir beten darum, gib uns Augen des Glaubens, weit offene Herzen, dass wir nicht trostlos und gottlos und blind durch die Gegend laufen. Lass dieser Advent eine Zeit sein, wo wir dir in der Tiefe begegnen. Wo wir wieder ganz neu gewiss werden, dass du bei uns bist, auch wenn es inkognito ist. Und schenk denjenigen unter uns, die das dringend brauchen, schenk ihnen so einen Moment, wo du den Vorhang wegziehst und wir tiefer blicken und tiefer schauen dürfen. Wir wollen uns jetzt, heute Morgen ganz neu ausrichten auf dich. Du bist da und wo du bist, ist das Leben. Wo du bist, ist das Licht, die Hoffnung und die Freude. Wir laden dich ein, unser Leben ganz, aber wirklich ganz zu gestalten. Und wo du jetzt deinen Finger legst auf Schuld und Sünde, auf Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben, da wollen wir dir das bekennen. Und wo wir Menschen Unrecht getan haben, wollen wir hingehen und das in Ordnung bringen. Unsere Schuld bekennen. Und wo wir an Dingen festkleben, die uns binden und die uns krank machen, die uns abhängig machen, da bitten wir, mach uns frei und hilf uns, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die wir brauchen, um loszukommen. Wir wollen in deiner Gegenwart leben, in diesem Bewusstsein der heiligen Gegenwart. Lass es heute Morgen Advent werden in unserem Herzen. Amen.